Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Nach der EU-Wahl am 9. Juni sah die Deutschlandkarte nach den Ergebnissen entsprechend eingefärbt so aus, als gäbe es auch 35 Jahre nach dem Mauerfall immer noch zwei Staaten. Die alte BRD war schwarz gefärbt, die Ex-DDR blau. Im Westen waren CDU, CSU die Gewinner, im Osten die AfD. Für die Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen in diesem Jahr werden ebenfalls jeweils rund 30% der Wählerstimmen für die AfD erwartet. Eine Partei, die dezidiert antiparlamentarisch agiert und in Teilen rechtsextrem ist. Über die Gründe für diesen Zuspruch gibt es viele Studien und Untersuchungen. Eine der spannendsten kommt von der Historikerin Christina Moriner, Professorin für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. In ihrem Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, untersucht sie anhand von Eingaben, Bürger- und Beschwerdebriefen das Demokratieverständnis in Deutschland vor und nach der Wiedervereinigung im Osten wie im Westen. Für das Buch hat sie gerade den Deutschen Sachbuchpreis 2024 bekommen. Guten Tag, Frau Moriner.
Schönen guten Tag, Frau Reinhardt.
Ich möchte gerne einen Satz aus Ihrer Dankesrede aufgreifen, den ich doch bemerkenswert fand, denn Sie sagten, Sie hätten die Hoffnung, dass am Ende nicht der Shit gewinnt, sondern die gut begründeten Tatsachen. Wie stark sehen Sie die gut begründeten Tatsachen denn in Gefahr?
Mit vielen, glaube ich, Zeitgenossen und Zeitgenossinnen mache ich mir große Sorgen darüber, wie wir unsere Demokratie verhandeln, wie wir Öffentlichkeit gestalten, wie wir mit Informationen und der Diskussion darüber umgehen, was Allgemeinwohl ist, was uns alle angeht. Und dieser Ausdruck bezog war im Grunde ein Zitat eines Zitates. Carsten Broster hatte in seiner Rede Steve Bannon zitiert, der mal ausgerufen hat, let's flood the world with shit. Und ich hatte mich darauf bezogen, dass der Sachbuchpreis auch deswegen wichtig ist, weil er hervorhebt, wie wichtig es ist, Tatsachen von Meinungen und Polemiken zu unterscheiden. Von Unwahrheiten und dass wir auf so eine Art rationale Öffentlichkeit nach wie vor angewiesen sind, wenn wir ein liberales Gemeinwesen erhalten wollen.
Aber es gibt da durchaus auch eine Verbindung zu Ihrem Buch.
Ja, denn das Buch ist nicht zuletzt auch der Versuch, eine Debatte zu versachlichen und zu differenzieren, sozusagen, die wir seit Jahrzehnten führen. Eine der Fragen, die ich mit dem Buch versuche zu beantworten, ist, warum der Rechtspopulismus, auch der Rechtsextremismus, aber vor allen Dingen dann auch die AfD seit einigen Jahren so viel extra Zuspruch in Ostdeutschland bekommt, und habe mich dafür auf die Suche nach Vorstellungen über Demokratie, Repräsentation, den Staat, die Republik begeben und denke, dass man diese besondere politische Kulturlandschaft auf diese Weise sich genauer ansehen sollte, habe das getan und sie dadurch auch ein bisschen besser verstehen kann.
Also Ihre Untersuchung beginnt ja in den 1980er Jahren. Ich glaube, man sollte auch noch mal dazu sagen, dass Sie selber aus der DDR kommen. Sie sind in Frankfurt-Oder geboren und aufgewachsen. Wo sehen Sie denn die langen Linien von den 1980er Jahren bis heute?
Ein Anliegen des Buches ist, die langen Linien in gesamtdeutscher Perspektive zu verfolgen und sich zu betrachten. Ich war sehr jung, als die Mauer fiel, 13 Jahre, und bewege mich jetzt seit Jahren in einer Zeitgeschichtsschreibung, die versucht, diese ost- und westdeutsche Geschichte aufeinander bezogen zu erforschen und zu erzählen. Und mit dem Buch habe ich erstmals, glaube ich, den Versuch unternommen, die DDR als mehr als nur eine Diktatur zu erzählen. Sie ist eine Diktatur gewesen. Sie kommt auch in dem Buch als solche vielfach vor, dass sie diktatorisch organisiert ist. Das ist omnipräsent in diesen Briefen, die ich untersucht habe. Aber sie war eben auch eine deutsche demokratische Republik, die mit der Demokratie spielte, sehr ernsthaft spielte, die Demokratie im Namen trug. Und ich versuche, diese geteilte deutsche, nicht nur eben Diktatur und Demokratiegeschichte, sondern im Grunde doppelte Demokratiegeschichte als Demokratieanspruchsgeschichte zu verstehen. In dem Maße eben in der Bundesrepublik die liberale parlamentarische Demokratie sich nach 1949 entwickelt hat, ist in Ostdeutschland, in der DDR, die Volksdemokratie, die sozialistische Demokratie propagiert worden. Und das war eben mehr als Propaganda. Das hatte sehr, sehr ernsthafte Folgen für Politik, Gesellschaft, Kultur und eben auch für die Nachgeschichte der DDR.
Aber diese Demokratieanspruchsgeschichte, so wie Sie das beschreiben, die geht ja explizit eben von den Bürgerinnen und Bürgern aus, nicht unbedingt von der staatlichen Führung.
Richtig, genau, beziehungsweise die Einforderung dieses Anspruchs, ja, dann das Abprüfen der Berechtigung, diesen Anspruch überhaupt zu führen. Und der war in der Bundesrepublik, da gab es einen berechtigten Anspruch darauf, dieses Land Demokratie zu nennen, weil es praktisch demokratische Verfahren und Gesetzgebung gab. Und in der DDR war dieser Anspruch hohl, pathetisch aufgeladen, repressiv, im Grunde instrumentalisiert. Man konnte mit dem Beruf auf die Demokratie-Idee sehr, sehr viele Menschen für die Diktatur mobilisieren, paradoxerweise. Und es ist ganz spannend, sich eben anzuschauen, genau das, was ich dann auch tue, wie auf diese sozusagen dieses staatlich vorgeführte, vorgegebene Postulat der Demokratie in Ost und West jeweils reagiert wurde.
Kann man denn sagen, dass es sowas gab wie ein gemeinschaftlicher Demokratieanspruch oder war das doch alles sehr heterogen? Sie haben ja doch sehr viele Eingaben und Bürgerbriefe und Beschwerdebriefe untersucht.
Was man aus so einer neuen Perspektive, die eben das Ost-Westliche nicht mehr so ganz dezidiert geteilt sieht, sondern danach fragt, inwieweit ist das eigentlich beides eine Demokratiegeschichte? Was man dabei sieht, ist, dass in beiden Deutschlands die Nach-NS-Zeit, auch die NS-Erfahrung, der Faschismus, die Zerstörung und Niederlage Deutschlands eine tiefe Nachwirkung hatten und dass die Demokratie-Idee an sich sehr lebendig war und vielfach eine Rolle spielte und verhandelt worden ist, aber dann eben in sehr unterschiedlicher Weise. Wahrscheinlich in der Bundesrepublik ein wenig einheitlicher, weil die Grundgesetzordnung und das, was an gelebter Demokratie dann auch gelungen war, dazu geführt hat, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik sich mit ihr recht gut arrangieren konnten und identifizierten geradezu dann auch immer mehr in den 80er Jahren. Und in der DDR ist das eigentlich eine Geschichte einer demokratischen Selbstbehauptung, einer Demokratisierung im besten Sinne dann auch von unten, in dem Maße, in dem eben der Anspruch der SED, der allein herrschenden Partei, was ja ein Widerspruch an sich ist zur Demokratie, immer dezidierter, immer organisierter, immer lauter dann auch formuliert worden ist. Und dann ist das aber innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft vor und nach dem Mauerfall alles andere als gemeinschaftlich. Also das ist sehr, sehr vielstimmig und auch sehr, sehr widersprüchlich.
Wenn wir jetzt nochmal, Frau Morina, auf diese Wahlkarte, die ich am Anfang skizziert habe, nach der EU-Wahl schauen, also Westdeutschland sozusagen tiefschwarz und Ostdeutschland in AfD-blau. Und wir auch nochmal über die Begriffe Freiheit und Basisdemokratie schauen, wie hängt das zusammen?
Ja, für mich ist vor allen Dingen der Begriff des Volkes interessant, der da auch eine zentrale Rolle spielt. Also die Frage, wer ist souverän in einer Gesellschaft? Und da ist die ostdeutsche Demokratieanspruchstradition, die Art und Weise, wie Demos und Ethnos gedacht wird, also wie das Volk als politische, aber auch organische Größe sozusagen gedacht wird, doch durch die NS-Zeit, aber auch durch die SED-Zeit und die DDR-Diktatur, diese unterschiedlichen, sehr illiberalen Gemeinschaftsvorstellungen, die mit diesen beiden Systemen verbunden waren, geprägt. Und es ist kein Wunder, dass Populismus, insbesondere auch Rechtspopulismus, dann vor diesem Hintergrund auch in Ostdeutschland einen besonders guten Nährboden finden, weil Populismus mit dem Bezug auf das vermeintliche Volk, auf den vermeintlich einheitlichen Volkswillen, die angebliche Lücke zwischen den abgedrifteten Eliten und Repräsentanten einer vermeintlich aber organischen und irgendwie heilen Welt des einen Volkes, damit hantiert ja Populismus. Und es ist tatsächlich, glaube ich, an sich, wenn man sich diese Gemengelage anschaut, nicht besonders überraschend, dass am Ende genau dort auch der Populismus so stark geworden ist.
Aber vielleicht können Sie noch mal erklären, was genau greift die AfD, die ja eben eigentlich eine antiparlamentarische Partei ist? Das zeigt sie ja auch immer im Bundestag und eben auch in den Landtagen. Was genau greift die AfD hier auf, was sozusagen spezifisch ist für diese Erfahrung, die die Menschen in den ja immer noch neuen Bundesländern oder nicht mehr ganz neuen Bundesländern gemacht haben?
Ja, ich weiß gar nicht, ob so, also sie ist ja parlamentarisch vertreten. Sie ist, die AfD ist die parlamentarische Vertretung einer ganzen Reihe von rechten und rechtsextremen Strömungen, auch radikal-konservativen Strömungen, die es in der Bundesrepublik auch schon vor 89 gegeben hat, die es in Ostdeutschland gegeben hat. Und die AfD ist die erste Partei, die das jetzt geschafft hat, rechts von der Union sich als Organisation und Partei zu formieren und als so eine Art Sammlungsbewegung für diese rechten bis rechtsradikalen Ansichten zu fungieren. Und sie macht das im Grunde im Moment ja auch auf parlamentarischem Wege noch, aber immer mit der Ansage, das parlamentarische System, das Parteiensystem ist eigentlich korrupt, es ist nicht geeignet, das deutsche Volk zu retten, das bedroht sei von Durchmischung oder Abschaffung sozusagen. Das sind die großen Erzählungen nach Ostdeutschland hin, bedient das lange, lange gewachsene Vorstellung in einer signifikanten Minderheit, nicht in der Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung, aber bei einer großen Minderheit bedient das Vorstellungen davon, dass in einer, in Anführungszeichen, wahren Demokratie das Volk direkt Politik macht und diese Verbindung zwischen unten und oben keine ist, die über Repräsentationsinstitutionen, über stufenweise Verfahren, die Delegation von Macht funktionieren sollte, sondern in einer direkten Verbindung zwischen dem Volk, in Anführungsstrichen, und den Führern. Und hinzu kommt, dass die AfD systematisch über Jahre hinweg in Ostdeutschland auf den Marktplätzen steht und ihnen erzählt, dass in Ostdeutschland die Dinge noch viel wahrer und besser sind als in der durch und durch liberalisierten und versifften Bundesrepublik, wo hessische Verhältnisse so ein Codewort sind. Und dass eben die Ostdeutschen gar nicht die Bürger zweiter Klasse sind, sondern die Deutschen erster Klasse. Dass Ostdeutschland das wahre Deutschland im Grunde geblieben ist, weil es eben dort sowas wie 68 nicht gegeben hätte. Und da hat, glaube ich, das ist Pegida und so die ganze Geschichte, die man sich dann rund um 2015 anschaut. Das ist eine Ansprache. Hinzu kommen Männlichkeitsvorstellungen und überhaupt Geschlechtervorstellungen, die da Familienbilder, die sehr konservativ sind, die eine ost- und westdeutsche Tradition haben, ja, und so eine Heimat, ein Patriotismus, eine patriotische Solidarität. Das sind alles Semantiken und Ideen, die etwas sehr Reales adressieren. Man kennt diese Lage in Ostdeutschland sehr gut, weil viele dieser Vordenker, wenn man sie so bezeichnen will, dort auch leben, Medien machen, Bildung in kommunalen und regionalen Zusammenhängen sich mit Bildungsfragen beschäftigen. Die haben da jahrelang Kernarbeit geleistet in einem Maße, in dem das andere Parteien nicht gemacht haben und haben eine kulturelle Vertrautheit erreicht, die ihnen erlaubt hat, mehr oder weniger bewusst, ich sage gar nicht, dass das ein Masterplan war, aber das ist eine, die haben einen Diskurs und ein Image von sich selbst entwickeln können, das eben diesen Anklang dann auch findet.
Ja, ich finde einen Punkt noch interessant, von dem Sie auch sprechen in Ihrem Buch, nämlich, dass sozusagen aus DDR-Perspektive der westdeutsche Verfassungspatriotismus als gefühlskaltes Identifikationsangebot verachtet wurde. Der Aspekt des Gefühls, den finde ich durchaus interessant, weil das ja in Westdeutschland durchaus eine Abwehrreaktion eben auch auf das NS-Pathos war. Aber liegt hier vielleicht auch die Wurzel gegenwärtiger Probleme?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die Rolle der Emotionen und unseres sozusagen emotionalen Verhältnisses zu der Ordnung, in der Sie und ich, wir alle leben. Diese Kritik an der Idee des Verfassungspatriotismus, wo ja sozusagen die Verfassung als Vaterland dienen sollte und nicht mehr ein Volk und ein Territorium, sondern eine bestimmte Art Verfahren zu regeln und Rechtsvorschriften, ja, das dieses Ideal ersetzen sollten, die ist uralt, die hatte damals viele Anhänger, die Kritik, und es wurde als intellektueller Diskurs und ein bisschen fixe Idee abgetan. Man sieht in den Briefen, gerade auch den westdeutschen Briefen, dass es so etwas wie einen sehr emotional aufgeladenen, sehr affirmativen, freundlichen Bezug auf das Grundgesetz gab. Ob man das jetzt Verfassungspatriotismus nennt oder nicht, es sei dahingestellt, müssen wir forschen und vielleicht auch andere Begriffe dafür finden. Dieses große Paradox, dass die bundesrepublikanische Demokratie die eigentlich als sehr bescheidene Angelegenheit aufgebaut worden ist. Und selbst im 40. Jahr ihres Gelingens, als 89 dann Weizsäcker die Republik feiert und man sich doch bei sich selbst angekommen empfindet, ist das eine sehr zurückhaltende Selbstwürdigung. Das ist nicht triumphal oder pathosgeladen, sondern bescheiden.
Es ist ja gerade so provinziell. Richtig, also genau. Mit Adenauer. Und es fängt ja im Prinzip erst bei Walter Scheel an, dass ein bisschen mehr Repräsentation auch sozusagen nach außen getragen wird.
Und das, was wir heute als Demokratie Diskurs, die Demokratieerinnerungsmahnung und sowas aus dem Bundespräsidialamt zum Beispiel hören, ist sehr neu, historisch gesehen. Das ist also gewachsen jetzt in den letzten Jahren als auch eine Antwort auf die Lage. Aber das war eigentlich nicht die DNA der Bonner Republik, diese Demokratie so hochzuhalten. Im Gegenteil, in der DDR, wo das eben undemokratisch organisiert war, spielte demokratisches Pathos eine ungleich größere Rolle. Und dann danach zu fragen, wie dieser Umstand, dieses Paradox auch heute nachwirkt und zugleich wichtig, darüber nachzudenken, welche emotionale Grundlage eine Demokratie überhaupt braucht. Also in welchem Maße sollten wir überhaupt in der Politik mit Emotionen hantieren? Ich bin da sehr vorsichtig. Ich halte das für gefährlich, zum Beispiel anhand des Heimatbegriffes zu versuchen, den Rechten da so ihre Emotionalität, ihre Gefühlspolitik irgendwie abzuringen. Aus meiner Sicht ist da habe ich aber jetzt auch keine historisch informierte wissenschaftliche Position dazu, sondern das ist eine eigene Frage, mit der man sich befassen muss. Man sieht in den Briefen, dass es ein Bedürfnis nach Identifikation natürlich gibt, ein Bedürfnis nach Zustimmung, an sich wiedererkennen in dem, was sozusagen Staatsrepräsentation ist. Und das ist in sehr unterschiedlicher Weise in Ostdeutschland ausgeprägt. Und wie jetzt die 30 Jahre nach 90, seitdem wir also so eine gemeinsame Staatsform haben, eine Republik, die wir gemeinsam vertreten bekommen, wie sich Bürgerinnen und Bürger dazu jeweils auch verhalten und diese sehen, rational, aber auch emotional, kognitiv und mit gefühlsmäßig, das deute ich in dem Buch ein wenig aus, aber das ist eigentlich eine eigene Forschungsfrage.
Und inwiefern hängt damit auch zusammen, dass sich Angela Merkel ja in gewisser Weise auch sowas wie einer Identitätspolitik, um es jetzt mal so zu nennen, verweigert hat, also einer Politik, in der sie nicht nur als erste deutsche Frau, sondern eben auch als erste Ostdeutsche das Kanzleramt bekleidet?
Ja, sie ist sozusagen, sie verkörpert eigentlich das Signum der Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben in der alten Bundesrepublik. Ja, das Pathos der Sachlichkeit, der Nüchternheit, dass in irgendwie auf ideale Weise diese westdeutsche Zurückhaltungstradition mit der ostdeutschen Bescheidenheit, ja, die ist ja auch eine der Eigenschaften, die Ostdeutschen kollektiv zugesprochen wird, dass sie eher uneitel, bescheiden, sich selbst zurücknehmend sein und so. Das hat Frau Merkel ja irgendwie auf eine ideale Weise mit miteinander verbunden. Und ich würde auch sagen, dass daraus vor allem auch ihr Aufstieg, also dass es möglich wurde, dass sie Kanzlerin der Bundesrepublik wird, die zu zwei Dritteln oder noch mehr, zu drei Vierteln westdeutsch geprägt und sozialisiert ist sozusagen. Da hat sie geradezu idealtypisch etwas verbunden, was in der deutsch-deutschen Geschichte angelegt ist und die Ostdeutschen dabei wahrscheinlich mehrheitlich nicht unbedingt gewonnen. Also sie hat nicht hinreichend adressiert, was es an besonderer demokratiepolitischer Aufgabenlage in Ostdeutschland gibt. Und sie ist gerade in Ostdeutschland besonders verhasst gewesen, gerade eben, weil sie es geschafft hat, sich innerhalb einer bundesdeutschen demokratischen Ordnung so zu etablieren. Und die AfDs, die Pegida, all diese Dinge sind unter ihrer Kanzlerschaft entstanden. Sie trägt dafür Mitverantwortung. Und meine Auseinandersetzung damit ist auch nur ein Aufschlag und ein Beginn. Also da muss man natürlich in Zukunft noch genauer hinschauen. Gerade das Merkel-Bild in Ostdeutschland und die verpasste Chance sozusagen, dass man da jemanden hat, die doch eigentlich verkörpert, in welcher Weise sich Ostdeutsche in der Bonner Republik dann als Berliner Republik zurechtgefunden haben. Dass daraus nicht eine positivere Geschichte hervorgegangen ist. Also wenn man mal davon absieht, dass sie 4 Kanzleramtszeiten hatte und sehr lange regiert hat, ist doch eine fragwürdige Beobachtung.
Ja, würden Sie sagen, dass der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck das besser geschafft hat, auch als ehemaliger Bürgerrechtler?
Ja, das ist also erst das andere Beispiel, wo ich auch argumentiere und insistiere, dass das keine Ausnahmen sind, sondern dass sie verkörpern und im Grunde veranschaulichen, wie viele konstruktive 1000 Aufbrüche es auch gegeben hat und dass die ostdeutsche Demokratiegeschichte nach 1989-90 sehr produktiv, sehr auch gestalterisch in die Bundesrepublik eingeflossen ist. Und Gauck ist bis heute, wenn er in einem Buchladen oder in einer Veranstaltung anbietet, in einer unglaublich einnehmende, faszinierende Persönlichkeit, der sehr schnell, sehr gute, fundierte, nachdenkliche Gespräche führen kann mit Leuten aller Ordens und ein höheres Ansehen genießt als Frau Merkel in Teilen Ostdeutschlands. Woran das liegt, da müsste man dann auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Er hat natürlich es verstanden, auch das ist dann auch als Bundespräsident natürlich auch in anderem Maße möglich. Da kann man die nachdenklicheren, grundsätzlicheren Reden halten, hat man mehr Zeit für Reflexion als eine Bundeskanzlerin. Das hat er ja über Jahre hinweg auch stärker verkörpert und hat das Ostdeutsche auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise, sehr, sehr positiv, sehr auch selbstbefreiend, sehr selbstbewusst und emanzipatorisch sozusagen sichtbar gemacht in seinem Agieren. Ja, würde ich schon sagen, dass ihm das vielleicht besser gelungen ist, die Repräsentation ostdeutscher Interessen in der bundesrepublikanischen Ordnung während seiner Amtszeit.
Sie haben ja, Frau Morina, eine gesamtdeutsche Untersuchung gemacht. Ist vielleicht auch das westdeutsche Problem, um jetzt auch mal über westdeutsche Probleme zu sprechen, dass die Demokratiegefährdung in den Osten abgeschoben wird?
Die Tatsache, dass Sie diese Frage stellen, zeigt eigentlich, dass wir seit einiger Zeit, seit geraumer Zeit, ich finde seit der letzten Bundestagswahl eigentlich schon es schaffen, recht gut, das nicht als ostdeutsches Problem zu betrachten, sondern es gibt sehr, sehr viele Zusammenhänge, in denen das angemessen gesamtdeutsch diskutiert wird. Alle sind sich bewusst, dass der Populismus, auch der Rechtspopulismus, eine Bedrohung für die liberale Demokratie ist, nicht zuletzt auch in Westdeutschland, auch durch die Wahlergebnisse und all das, was damit verbunden ist. Auch die Mobilisierung dagegen, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, ist eine erfreulich gesamtdeutsche Entwicklung gewesen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und natürlich hatte das jahrelang auch eine entlastende Wirkung, dass man Rechtsextremismus, Neonazi-Kultur, Rechtsterrorismus als ostdeutsche Probleme diskutieren konnte und lange, lange nicht genug im Blick war, wie sehr das auch ein Problem und eine Organisation, ein Netzwerk, eine Struktur ist, die in Westdeutschland zu Hause ist. Das nehme ich aber in letzter Zeit nicht mehr so wahr. Und nehme doch, also in meiner Wahrnehmung ist der Demokratiegefährdungsdiskurs doch inzwischen deutsch-deutscher und angemessener in dem Sinne auch ein nicht nur auf Deutschland bezogener, sondern natürlich europäisch und global zu führender. Und ich finde, wir sind da in der richtigen Richtung unterwegs.
Würden Sie denn grundsätzlich einen Perspektivwechsel empfehlen? Also insofern, als dass im Osten eben rund 70% der Wählerinnen und Wähler nicht die AfD wählen und dass die Demokratiezufriedenheit bei der Hälfte der Bevölkerung gut ist.
Die ist bei viel mehr Menschen im Osten, die Zustimmung zur Demokratie, es kommt auch darauf an, wie dann die Frage gestellt ist, aber die Zustimmung zur Idee der liberalen Demokratie ist in Ost- und Westdeutschland annähernd gleich hoch, hat der Deutschlandmonitor eine der fundiertesten Studien der letzten Zeit gezeigt. Also die grundsätzliche Zustimmung, genau, da sind sich die Ostdeutschen und Westdeutschen viel einiger, als man gemeinhin diskutiert. Und ich plädiere sehr stark dafür, immer wieder, auch jetzt an den Demonstrationen hat man gesehen, da gehört in Ostdeutschland unendlich viel mehr dazu, sich in Ostdeutschland zu organisieren, auf die Straße zu gehen, in diesen Orten, wo die rechtsextreme Gewaltsamkeit sozusagen den Alltag wirklich bestimmt, physisch und mental. Da gehört unendlich viel mehr dazu, sich zu sammeln. Und da sind in sehr, sehr vielen Städten, wenn man sich das auch im Anteil anschaut, deutlich mehr Menschen sogar mobilisiert worden. Und das hat in der Politik zu wenig Antwort darauf gegeben, zu wenig Unterstützung dafür, zu wenig Diskussion darüber, was sollte eigentlich daraus folgen. Wie können wir das verstetigen und vertiefen, was da an Zivilgesellschaft auch sichtbar geworden ist? Und wenn es jetzt heißt, die AfD hat in der EU-Wahl im Osten gewonnen, ist das faktisch falsch. Sie ist die stärkste Kraft, aber die große Mehrheit der Ostdeutschen hat nicht die AfD gewählt. Und da ist also sozusagen die Art und Weise, wie wir darüber berichten, wie wir darüber diskutieren, wie auch die Politik zuspitzt, sicher immer wieder zu kritisieren und nicht streite tatsächlich dafür, von den 1000 Aufbrüchen, die konstruktiven, die gelungenen, die angekommen sein, sozusagen das Angekommensein von Ostdeutschen in Medien, in Wissenschaft, in Gesellschaft, in Politik, viel stärker zu würdigen.
Also mehr Utopie auch in der Politik.
Erstmal mehr Realismus, finde ich, weil man die Lage anders beschreiben kann. Und ich finde, eine der besten Dinge, die der Ostbeauftragte, ist inzwischen nicht mehr neu, der Ostbeauftragte der Bundesregierung jetzt tut, ist, Forschung zu finanzieren, die sich zum Beispiel der Elitenrepräsentationsfrage gründlich widmet. Ja. Und dass wir genauer wissen, wie eigentlich der Stand der Dinge ist und warum Ostdeutsche an vielen Stellen unterrepräsentiert. Dass wir das genauer wissen. Und ja, das heißt Utopie, da bin ich, Sie merken, vorsichtig. Ich finde dann auch eine begründete Zuversicht oder ein auch Anerkennen, was gelungen ist und was da ist und was Unterstützung vor allen Dingen auch braucht. Weil natürlich dieser elende Fokus darauf, dass die AfD so stark ist, sehr viel Energie bindet und davon ablenkt, dass das, was nicht AfD ist, auch da ist, dass es viel größer ist und dass es dort auch viel mehr Unterstützung braucht. Wir müssen auch viel mehr werben für das, was es an Nicht-Alternative für Deutschland an Alternativen gibt. Und da liegt eine große Ursache eben auch für die Zustimmung zur AfD in Ostdeutschland, dass die anderen Parteien so wenig präsent sind, bis auf Ausnahme vielleicht der CDU und in Teilen auch der SPD, aber alle anderen sind eben, und selbst die SPD auch an vielen Orten, kaum mehr relevant.
Sagt die Historikerin Christina Morina, mit der ich in diesen Kulturfragen über die Deutschen und ihre Demokratievorstellungen gesprochen habe. Ihr Buch 1000 Aufbrüche, für das sie gerade den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat, ist im Siedler Verlag erschienen. Im Anschluss hören Sie Kultur heute. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.